Tag. Heute darf ich den lieben Andreas bei uns begrüßen. Und zwar kommt Andreas aus der Burg Bad Bela-Kesa, und zwar aus dem Archäologischen Museum dort. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor.
Ja, hallo, mein Name ist Andreas Hüser. Ich leite das Museum in der Burg Bela-Kesa und wir sind da Museum und archäologische Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven. Und wir haben da sehr vielseitige Aufgaben und das macht sehr viel Spaß, sich mit der Archäologie hier im Landkreis Cuxhaven im Cuxland zu beschäftigen.
Aber wie kommt man denn auf so einen Beruf? Also war das schon dein Kindheitstraum? Warst du schon bei Ausgrabungen dabei und hast gesagt, das will ich machen? Wie kommt man zu sowas?
Ja, tatsächlich war es bei mir der Lateinunterricht.
Okay.
Sollte man nicht für möglich halten? Nein, ich habe in der Klasse 5 tatsächlich mit Latein als erste Fremdsprache angefangen. Und im Lateinbuch waren ganz viele Bilder von römischen Statuen, römischen Denkmalen und so weiter zu sehen. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt, total fasziniert. Und dann habe ich gehört, dass man das studieren kann, dass es einen eigenen Beruf gibt, dass man da als Archäologe sich mit solchen alten Sachen beschäftigen kann. Und ja, diesen Gedanken habe ich tatsächlich nie verworfen. Das ging dann seit der Klasse 5 an, mehr oder weniger. Ich hatte keinen Plan B. Und dann habe ich im Anschluss an mein Abitur tatsächlich das Archäologiestudium angehängt. Und dann hat es mich über den einen anderen Ort hier ins Cuxland gebracht, wo ich mich sehr wohl fühle.
Bevor wir jetzt auf die Funde, besonderen Funde, einzigartigen Funden auch in Deutschland eingehen, gab es irgendeinen Fund, wo du dran mitgewirkt hast, vielleicht auch in Europa, oder hast du dich auf Deutschland spezialisiert? Oder?
Ja, ich wollte mich mal auf eine bestimmte Epoche festlegen. Das hat sich dann irgendwie nicht so richtig ergeben. Ich habe in Deutschland an verschiedenen Ausgrabungen teilgenommen. Der sicherlich eindrucksvollste Fund, den habe ich tatsächlich in meiner Zivildienstzeit mit ausgegraben, noch vor meinem Studium. Da haben wir am Glauberg in der Wetterau eine mannsgroße Sandsteinstele aus der Keltenzeit gefunden. Das ist sicherlich was, was man wohl nur einmal im Leben findet. Und das war dann eins der wirklichen Highlights schon vor dem Studium. Ansonsten, ich habe über ein universitäres Forschungsprojekt ein paar Sommermonate in der Türkei gegraben, habe mich damit mit dem Wasserbau einer bronzezeitlichen Stadt da beschäftigt. Aber ansonsten bin ich hauptsächlich tatsächlich in Norddeutschland bisher beruflich unterwegs gewesen.
Was ist denn dein Handwerkszeug? Was muss man eigentlich als Archäologe mit an sich haben? Bist du dann eher nur am Computer oder bist du mittendrin? Wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wenn ich jetzt Archäologe definiere als im weitläufigen Sinn, dass ich Ausgrabungen mache, dann haben wir natürlich erstmal das klassische Grabungswerkzeug. Spaten, Schaufel, Kelle ist ein ganz wichtiges Gerät. Pinsel werden gelegentlich auch mal eingesetzt, ansonsten sind wir eigentlich eher mit Grobgerät zugange. Wir haben Baggereinsatz und graben uns dann regelrecht durch die Vergangenheit. Die moderne Technik, Vermessungswesen und Funddokumentation spielt natürlich dann auch eine zunehmend wichtige Rolle, wird nicht mehr nur mit Bleistift und Maßband und Millimeterpapier im Gelände gezeichnet, sondern es wird unterdessen alles digital erfasst. Also das ist so der klassische Alltag auf einer Ausgrabung. Wir sind natürlich nicht nur immer von unserer Arbeitsstelle jetzt in der Burg Bela-Kesa aus immer im Gelände und graben und graben und graben, sondern wir machen natürlich auch viel Verwaltung, Aufarbeitung von Grabungen, aber auch Wir sind in den Genehmigungsverfahren mit eingebunden. Wenn Windparks gebaut werden, wenn Wohngebiet geplant wird, dann schauen wir, ob da Denkmale vorhanden sind. Und das ist dann viel Schreibtischarbeit im Hintergrund. Bei uns jetzt, sage ich mal, in der praktischen kommunalen Denkmalpflege, da ist die Ausgrabung eine von vielen Aufgaben, die wir wahrnehmen.
Jetzt habt ihr ja ganz besondere Funde in der Burg Beda-Kesa. Hast du daran mitgewirkt, diese Funde zu finden? War das ein Zufall, dass ihr die gefunden habt? Wie kam es zu diesen besonderen Funden? Und vielleicht, weil ich möchte es dir nicht vorwegnehmen, dass du erzählst, was das für besondere Funde sind.
Ja, wir haben ganz viele besondere Funde im Museum, worüber ich mich auch sehr freue, dass wir als kleines archäologisches Museum auf Landkreisebene solche tollen Funde zeigen können. Aber zu den absoluten Highlights gehören natürlich unsere Funde von dem Gräberfeld an der Fallwart. Das ist eine Wurt, eine Siedlung im Land Wursten bei Bremen gelegen. Da sind in den 1990er Jahren bei Ausgrabungen zahlreiche Gräber nachgewiesen worden, freigelegt worden. Und einige dieser Gräber sind sehr umfangreich ausgestattet, sehr reich ausgestattet, wenn man das so mal bezeichnen möchte. Jetzt nicht mit unbedingt Gold, Silber und Edelsteine, sondern mit sehr viel Holzobjekten. Und die haben sich da in diesem Marschenboden ganz toll erhalten. Und das ist ein absoluter Glücksfall, dass die Erhaltungsbedingungen so gut gewesen sind, weil das bei den meisten anderen Bodenverhältnissen nicht der Fall ist. Und darüber können wir jetzt nach über 1500 Jahren sehr viele Einblicke in die Lebenswelt der Menschen da nachweisen, die Funde zum Sprechen bringen. Wir wissen handwerkliche Fähigkeiten, die da im Drechselhandwerk, im Holzhandwerk ganz allgemein da nachzuweisen sind. Aber wir können sehr viel auch über die Menschen selber erzählen, die mit diesen Objekten als Beigaben dann bestattet worden sind. Das sind europaweit teilweise wirklich einzigartige Funde. Und ich habe leider nicht daran mitgewirkt. Ich bin 2017 erst beim Landkreis angefangen. Die Funde sind vor über 30 Jahren gefunden worden. Aber dass die Funde hier zutage gekommen sind damals, das ist in der Fachwelt auch rumgegangen. Also dass da was Besonderes hier im Kuxland gefunden wurde, das haben wir auch beim Studium in Marburg an der Uni dann auch mitbekommen. Und das sind wirklich, wie gesagt, einzigartige Funde. Und das ist wunderbar. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir die hier zeigen können, dass wir die Funde, die hier aus der Region kommen, auch hier in der Region dann präsentieren. Und es ist immer wieder sehr spannend, von wo Leute, Besucher, Fachkolleginnen, Kollegen, die teilweise sogar aus England nach Beda-Kesa kommen, um diese Funde einmal im Original gesehen zu haben. Und das ist dann ganz fantastisch.
Auf eurer Homepage kann man einige Fotos sehen. Da kriegt man Lust, das Museum auch zu besuchen. Und ich habe dort ein Foto gesehen, wo mehrere Gräber sind. Und meine Frage ist jetzt, ist das ein Gemeinschaftsgrab? Sind das Einzelgräber? Warum wurden die Leute so bestattet, wie sie bestattet wurden? Konntet ihr da Rückschlüsse ziehen?
Also Gemeinschaftsgräber haben wir dort keine. Wir haben Brand- und Körpergräber. Wir haben ungefähr 200 Gräber, die also Urnengräber, wo man die Toten verbrannt hat. Und wir haben in der Zeit, 4. 5. Jahrhundert, nach Christus sind wir da in etwa, haben wir wieder zunehmend auch Körpergräber, und wo man die Verstorbenen eben unverbrannt beigesetzt hat. Bei diesem Gräberfeld tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt Gräber, wo die Verstorbenen in eine Grube gelegt worden sind, in Rückenlage, also auf dem Rücken liegend oder in Seitenlage mit angewinkelten Beinen, so eine Art Schlafhaltung, Schlafstellung. Dann haben wir Gräber, wo die Verstorbenen in einem hölzernen Sarg, in einem hölzernen Trog bestattet worden sind. Zwei Gräber sind dabei, wo man die Verstorbenen in ein Boot, in einen Einbaum gelegt hat. Das sind sicherlich auch Familien, die sich da nachweisen lassen. Aber das ist natürlich jetzt mit rein, aus rein archäologischer Sicht ganz schwierig zu sagen, wer da zu wem gehört. Aber so, dass wir ganze ja, Familiengräber oder solche Grabgruppen haben, das können wir so an dem da nicht sagen. Das sind erstmal alles Einzelgräber.
Könnt ihr dann anhand des Skelettes sagen, das war eine Frau, Mann, Kind? Gab es irgendwie auch da einen besonderen Fund?
Ja, bei den Körpergräbern kann man das relativ einfach. Also Anthropologen können das. Ich als Archäologe bin da in die Richtung nicht ausgebildet. Aber es gibt eben Fachleute, Anthropologen, die anhand der Knochenerhaltung oder an den Skelettresten erkennen können, ob es Männer sind, ob es Frauen sind, Kinder, lassen sich ja alleine schon an der Größe dann unterscheiden, aber auch an irgendwelchen Wachstumsmerkmalen kann man entsprechend Rückschlüsse ziehen. Und wir haben eine Reihe Männergräber, wir haben Frauen bei den Gräbern da vertreten, wir haben auch Kindergräber. Wir haben gerade zwei besondere Kindergräber, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Das ist schon sehr rührend, sich wirklich mit der Geschichte da zu beschäftigen. Also das hat den Menschen damals genauso wehgetan wie heute, wenn Kinder sterben. Und diese beiden Kinder, die sind wirklich sehr, sehr liebevoll beigesetzt worden. Die sind auf einem in einem Sarg auf eine Lage aus blühenden Blumen beigesetzt worden, haben zahlreiche individuelle Grabbeigaben mitbekommen. Und das zeigt einen sehr rührenden Umgang mit dem Thema Tod in dieser Zeit.
Ihr habt auch einen Fund von einem Soldaten, der im Dienste Roms gewesen ist. Stimmt das?
Das ist eine Möglichkeit, das so zu interpretieren. Nein, wir haben ein sehr auffälliges Grab dabei. Das macht auch, sag ich mal, das Zentrum, den Schwerpunkt in unserer Ausstellung aus. Das ist ein etwa 50 Jahre alter Mann, der in einem Einbaum beigesetzt worden ist, hat ganz tolle Möbel mit in das Grab bekommen. Und er hat eine Gürtelgarnitur, einen römischen Militärgürtel als Beigabe dabei, die ja im römischen Militär von einem Offizier getragen wurde. Wir wissen durch historische Quellen, zeitgenössische Quellen, dass Germanen auch im Dienste Roms, also im römischen Militär Dienst geleistet haben. Und man könnte sich jetzt bei diesem Grab gut vorstellen, dass derjenige, der dort in dem Boot beigesetzt worden ist, dass der eine Karriere im römischen Militär gemacht hat. Aber man muss da ein bisschen vorsichtig dabei sein. Also wenn man sich diese Metallreste, die man dort im Grab gefunden hat, wenn man sich die genau anschaut, kann man feststellen, dass dieser Gürtel wohl von mehreren Leuten getragen wurde. Und dann ist eben nicht ganz klar, ist dieser Verstorbene wirklich als Soldat im römischen Heer unterwegs gewesen? Oder hat er diesen Gürtel aus ganz anderen Gründen bekommen? Ja, vielleicht kann man auch in diese Art Military-Look denken, dass derjenige, der ist sehr, sehr üppig ausgestattet mit einem hölzernen Thron, mit weiteren sehr herausragenden Objekten, dass der vielleicht in dem Dorf eine besondere Stellung innehatte und diesen Status, den er hatte, ja damit auch präsentieren wollte, dass er ungefähr das ist, was vielleicht ein römischer Offizier wäre. Und hat sich diesen Gürtel dann auf irgendwelchen Wegen beschafft. Das sind Fragen, da wird noch dran geforscht. Also die Funde sind vor etwa 30 Jahren aus dem Boden gekommen und die Forschung geht einfach weiter und wir versuchen gerade, jetzt nicht wir vom Museum Burgbiederkäse aus, aber mit Fachkolleginnen und Kollegen von dem Forschungsinstitut in Wilhelmshaven versuchen wir rauszufinden, wo diese Person herkommt, ob der wirklich die ganze Zeit hier in der Wurster Marsch gelebt hat oder ob der zeitweise seines Lebens auch in anderen Regionen verbracht hat. Das kann man über ganz spezielle naturwissenschaftliche Analysen herausfinden. Und da erhoffen wir uns in Zukunft doch noch Informationen, um diese Frage zu beleuchten, ob der wirklich als Offizier da unterwegs gewesen ist. Wenn, dann wäre das natürlich auch sehr spannend. Wenn man ihn erzählen lassen könnte, dann könnte der sehr viel erzählen, sehr viel Spannendes. Und man muss sich einfach vorstellen, wenn jemand hier von der Wesermündung dann auf einmal in das Römische Reich kommt und feststellt, was da so los ist, in der vor einer Stadtmauer einer römischen Stadt steht, wenn er eine Therme sieht, das sind alles Dinge, Gebäude aus Stein, das ist für den ja eine ganz andere Welt gewesen. Und wenn der zurückkehrt und dann den Leuten da in der Marsch erzählt, was er erlebt hat. Also ich glaube, dass die das nicht erlebt haben, die werden dem das wenigste vermutlich geglaubt haben, weil das einfach unvorstellbar ist.
Das ist so schön. Ich meine, wir haben alle in der Schule, hatten wir Geschichte und auch deutsche Geschichte, auch ne, wo stammen wir alle ab? Und total spannend. Und was ihr aber auch habt, man kann euer Museum natürlich besuchen, ihr habt aber auch regelmäßig Veranstaltungen. Und du hast mir gerade auch einen Zettel in die Hand gegeben, wo ich dir gesagt habe, ja, ich komme mit unseren Kindern dahin. Das ist nämlich jetzt auch ganz zeitnah. Was habt ihr momentan für Veranstaltungen?
Wir haben übers Jahr immer wieder Veranstaltungen. Die nächste Veranstaltung, die jetzt von uns umgesetzt wird, das ist jetzt Mitte Mai. Am 16. und am 17. Mai haben wir wir haben das mal mittelalterliche Lagerei genannt, wo es Stände gibt, wo man beispielsweise selbstgefärbte Wolle mit natürlichen Farben gefärbte Wolle kaufen kann. Es gibt jemanden, der Nadeln selber schnitzt und dann gibt es verschiedene andere Angebote. Es wird musikalische Begleitung geben, es wird Schwertkampf vorgeführt und das soll einladen, die Burg Biederkäse zu besuchen und mit verschiedenen Mitmachaktionen auch für Jung und Alt, dann einen sehr, hoffentlich sehr schönen, sehr, sehr runden, zwei sehr runde Tage dazu bieten. An dem 17. Mai ist Internationaler Museumstag und zu diesem Anlass, das nutzen wir eigentlich jedes Jahr für Veranstaltungen und wir haben das dieses Jahr mit dieser zweitägigen Veranstaltung dann kombiniert und freuen uns, wenn möglichst ganz viele Leute hier aus dem Kuxland
Geschichte erleben, oder? Ich finde, das ist so toll, dass es zum Anfassen ist, zum Gucken ist und es ist nicht, dass es von irgendwo hergebracht wurde, sondern es ist hier passiert, in der Region, im Landkreis Cuxhaven. Und das ist unheimlich toll, dass wir hier sowas beherbergen dürfen. Also, und wir sind total schnell, deshalb, also ich würde euch vorschlagen, wenn ihr jetzt zuhört und ihr in Cuxhaven seid, Burg Biederkäse Archäologisches Museum, einmal bitte reinschauen. Auch auf der Homepage gibt es schon einige Anregungen, was ganz toll ist. Und gibt das auch bitte weiter, denn sowas muss unterstützt werden, damit auch weitere Ausgrabungen natürlich stattfinden können. Und fürs nächste Mal, wat mut dat mut, also hört wieder rein. Andreas, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.